Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich heiße Daniel, ich bin einer der Pastoren hier in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Und ich möchte dir von einem Erlebnis erzählen. Die Worte, die tun immer noch weh. Es sind Worte, die vor vielen Jahren gesprochen wurden. Als sie sie ausspricht, sind das Worte voller Wut, voller Enttäuschung, voller Verletzung. Drei Worte. Wollt ihr wissen, welche drei Worte das waren? Es sind die Worte, you church boy, du Kirchenjunge. Es war so ein Abend im Studentenwohnheim und zu der Zeit war ich noch vor dem Theologiestudium, habe ich was anderes studiert und war in so einer internationalen Uni und ich war da mit meinem südafrikanischen Kumpel Ross bei meiner brasilianischen Freundin Julia. Und Julia und ich haben uns gleich am Anfang vom Studium kennengelernt, denn wir hatten so das gleiche Hauptfach und dadurch hatten wir die gleichen Kurse, die gleichen Prüfungen. Nebenbei hatten wir auch die gleiche Begeisterung für Kaffee und das hat uns so verbunden. Und so haben wir ganz viel Zeit miteinander verbracht, haben wirklich über alles Mögliche geredet, über Gott und die Welt und tatsächlich auch über Gott. Sie hat von Haus aus so gar nichts mit Glauben zu tun. Ihre Familie ist politisch sehr links, gibt es jetzt keine Korrelation, aber sie hat sehr starke, fast kommunistische Überzeugungen gehabt. Das hatte ich nicht so, aber ich hatte andere starke Überzeugungen. Es hatten wir eine Menge Gesprächsstoff, wo wir uns so drüber unterhalten konnten. Und sie fand es faszinierend, wie Kirche sein kann, was ich ihr so erzählt habe, was ich von Jesus verstanden habe. Und sie hat mir zugehört, weil wir befreundet sind. Und dann kommt es zu diesem Abend auf Julias Zimmer. Ross und ich sind zu ihr gegangen, um sie abzuholen, weil wir zu so einer Party wollten. Und das war so ein bisschen, wie du das in amerikanischen Filmen kennst. Also so ein College, wo du, wenn du reinkommst, bist du eigentlich schon im Geschehen drinne. Da teilen sich zwei Leute eine Wohnung mit so einem Zimmer. Und wir kommen da rein und Julia musste sich noch fertig machen, war im Badezimmer. Und auf Julias Schreibtisch steht ihr Laptop aufgeklappt mit einem Chat mit ihrem Freund, ihrem Lover. Und während Julia im Bad ist, setzt sich Ross grinsend an diesen Laptop und er fängt an, mit Julias Freund zu chatten, der natürlich denkt, er schreibt sich mit seiner Freundin. Und ich stehe mit großen Augen daneben. Ich bin geschockt, aber auf eine komische Art fasziniert. Und ich weiß, was er da macht. Das ist falsch und gleichzeitig ist er total lustig bei dem, was er macht. Und in mir kämpft es. Ich sollte Ross stoppen. Und gleichzeitig will ich nicht schon wieder dieser Deutsche sein, der immer gegen das ist, was alle so locker und lässig sehen. Und während ich dann noch so hin und her denke, kommt Julia ins Zimmer und voller Entsetzen sieht sie, was Ross dort macht. Aber sie hält sich mit ihm gar nicht lange auf, sondern ihr Blick geht zu mir und voller Zorn, voller Schmerz schleudert sie mir diese drei Worte entgegen. You church boy, du Kirchenjunge. Und in dem Moment sind alle Gespräche in Frage gestellt. Das ganze Vertrauen, was wir so aufgebaut hatten, ist kaputt. Ich schäme mich zutiefst. Ich weiß, das war falsch. Und Jahre danach, also heute immer noch, geht es mir so, dass ich meiner atheistischen Kommilitonen recht geben muss. Ey, mein Glaube an Gott hätte hier einen Unterschied machen müssen. All das, was ich immer erzähle, was ich glaube, hätte da einen Unterschied machen müssen. Und wenn Julia und mein Gewissen auch nach Jahren immer noch recht haben, dann sollte Glaube verändern, wie Christen sich im Alltag so bewegen. Und daran knüpft unsere Predigtserie an. Sie heißt Glaube und Arbeit. Und wir überlegen an vier Sonntagen, ja, wie wirkt sich eigentlich Glaube auf unseren Alltag aus? Was für einen Effekt hat dieser Glaube an Jesus Christus darauf, wie wir den Haushalt machen, wie wir studieren, wie wir lernen, wie wir am Laptop sitzen, an unserem eigenen? Als Christusgemeinde Barmbek Süd sagen wir, wir wollen gemeinsam unterwegs sein, Glauben und Leben miteinander teilen. Und wenn du Christ bist, dann ist so meine Mission, so in den nächsten Minuten dir zu sagen, wie kann denn authentischer Glaube aussehen? Wie kann das aussehen, wenn dein Glaube einen positiven Einfluss hat darauf, wie du leitest, wie du kreativ bist und so weiter? Und wenn du als Gast heute hier bist, möchte ich mich da anschließen. Es ist total schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du unseren Gottesdienst wahrnimmst, entweder hier vor Ort oder auch zu Hause vor dem Bildschirm. Und ich möchte zeigen, Christen sind, also ganz ehrlich, keine moralischen Überflieger, es sind ganz normale Menschen. Aber durch den Glauben an Jesus ist es möglich, Dinge zum Guten zu verändern. Denn verurteilen kann jeder. Also verurteilen ist leicht, egal ob wir gläubig sind oder nicht. Aber die Frage ist ja, woher nehmen wir denn Kraft zu positiver Veränderung? Und da möchte ich jetzt einen Bibeltext mit euch lesen. Und der ist nichts für schwache Nerven. Er steht im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament. Die Zeit lässt es nicht zu, all das zu erklären, was da steht. Ich stimme euch nur mal drauf ein. Es geht jetzt gleich richtig zur Sache. Nicht dran aufhängen, einfach nur mal weiter dabei bleiben und ich versuche es dann für uns auszulegen. Also, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 3. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Daraufhin durchzog er die ganze Jordan-Gegend und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. So steht es schon im Buch des Propheten Jesaja, ist eine Person im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bereitet den Weg für den Herrn, ebnet seine Pfade. Die Täler sollen aufgefüllt, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Krumme Wege sollen begradigt werden und holprige eben gemacht werden. Dann werden alle Menschen die Rettung Gottes sehen. Und die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch Abraham zum Vater habt. Das ist so der Stammvater der Juden, des Glaubens. Und sie gingen davon aus, okay, aufgrund unserer Herkunft sind wir sicher. Das ist fast egal, ob wir das leben oder nicht. Wir gehören ja zu Abraham. Und er sagt, nee, ich sag euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Erstmal eine Predigt. Das ist, also man muss dazu sagen, fairerweise, die ist getränkt in Bildern und mit Metaphern aus dem Alten Testament, die man jetzt sehr ausführlich erklären könnte. Aber dafür reicht die Zeit nicht. Die Frage ist eher, was will Johannes denn den Menschen sagen? Und was hat es mit uns heute zu tun? Und er im Grunde, sein Ansatz ist zu sagen, ein veränderter Glaube bedeutet ein verändertes Leben. Wenn sich bei Menschen etwas ganz grundlegend ändert, wie sie die Welt sehen, was sie über Gott denken, dann muss das doch Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie Menschen leben. Also Glaube ist keine Privatsache. Das hat meine Kommilitonin Julia behauptet, wie kannst du von Glauben und Liebe reden und Vertrauen so missbrauchen? Und das meint Johannes. Wenn Gott tatsächlich etwas tut in den Menschen, dann sollte das doch Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie sie leben. Und ein paar Kapitel später in dem gleichen Evangelium bei Lukas greift Jesus diese Idee auf und er versucht zu beschreiben, ja, Lebensveränderung. Und wenn wir heute fragen, wie verändert sich denn Arbeit? Lebensveränderung geschieht da, wo wirklich so ein Lebenseinschnitt durch Gott gegeben ist. Im 7. Kapitel vom Lukas-Evangelium gibt es so eine ganz zentrale Situation für das Evangelium. Und da in Vers 47 wundern sich die Menschen über eine Frau, die unerwartet etwas sehr Kostbares für Jesus aufgibt. Man schätzt, das muss so ungefähr im Wert von einem Jahresgehalt gewesen sein, was sie in einem Moment des Gebets für Jesus weggibt. Und sie kippt so teures Öl auf die Füße von Jesus, um damit Wertschätzung auszudrücken, gibt damit gleichzeitig ihre finanzielle Sicherheit auf. Und alle stehen daneben und schütteln den Kopf und fragen sich, warum tut man sowas? Wie kann man sowas tun? Und dann kommentiert Jesus dieses Warum mit folgenden Worten. Er sagt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Sagt also nicht, die Taten bewirken die Vergebung, sondern diese Taten sind ein Beweis dafür, dass da jemand ganz tief innen drin persönlich Vergebung erlebt hat. Weil Gott im Leben dieser Frau etwas getan hat, Vergebung, Deshalb lebt sie anders, voller Hingabe. Und hier sehen wir das Evangelium. Und für alles, was ich heute noch an praktischen Sachen sagen werde, ist das so wichtig, dass wir dieses allererste einmal verstehen. Weil Gott verändert, leben wir verändert. Und es wird immer anstrengend, ungesund, wenn wir denken, es ist andersrum. Ich muss mich verändern, damit Gott etwas tut. Und das Evangelium sagt, weil Gott uns verändert. Deswegen können wir verändert leben. Und so predigt Johannes von der Rettung Gottes und sagt als Zeichen dafür, lasst euch taufen, verändert euer Leben. Ein veränderter Mensch bedeutet ein verändertes Leben. Wenn wir morgens zusammenkommen bei uns im Gemeindebüro, dann wird immer zusammen gebetet. Da sind wir so in verschiedenen Konstellationen zusammen. Und diese Woche war ich einen Morgen mit meinem Kollegen Philipp zusammen. Der hatte jetzt im Oktober Geburtstag und hat jetzt seinen Geburtstag nachgefeiert, hat mir Fotos und Video gezeigt. Man sieht auf diesem Video junge Menschen, wie sie feiern. Und dann weist er mich auf eine junge Frau hin im Kleid und sie tanzt zu Jan Delay. Sie ist erst seit ein paar Wochen in Deutschland. Ihr Bruder ist vor 5 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen wegen seines Glaubens und sie ist damals im Iran geblieben. Aber dann ist ihr Jesus begegnet. Ihr ist Jesus begegnet. Was auch immer du jetzt damit machst, aber so. Und sie hat angefangen zu glauben und dann bei ihrem Bruder gesehen, es ist möglich, in Freiheit Christ zu sein, zu glauben. Und hat diesen Wunsch empfunden, das auch so zu erleben. Und dann hat sie ihre Heimat verlassen, ihre Kultur, ihre Ausbildung, ihre Sprache, ihre Familie und ist jetzt in Hamburg. Und ich schaue mir das an und äußerlich sieht alles so aus, es könnte irgendeine junge Frau hier aus Hamburg gewesen sein. Und man fragt sich ja, wie kommt man dazu? Also jetzt haben wir auch Bilder gesehen in Nachrichten, aber wie kommt man dazu, so verändert zu leben? Wie kommt man dazu, so einen mutigen Schritt zu gehen, so einen radikalen Schritt zu gehen, so verändert zu werden? Und die Bibel sagt, Lukas 3, Lukas 7, Gott greift ins Leben ein und diese Retterliebe lässt nicht mehr los. Bei dieser Frau, sie will anders leben. Und äußerlich, das wissen wir, hat sie dadurch nicht nur keine Vorteile, sie hat jede Menge Nachteile. Sie muss einen hohen Preis für diese Veränderung zahlen. Aber weil Gott etwas in ihr getan hat, was sie nicht verleugnen kann, sie kann dahinter nicht zurück, ist sie nach Hamburg gekommen, will sie anders leben. Manchmal verändert Gott, wo wir leben, wie bei dieser Frau oder wie bei Johannes dem Täufer, der einen Auftrag bekommt und in die Wüste geht. Manchmal verändert Gott, wo wir leben, aber immer verändert Gott, wie wir leben. Immer verändert Gott, wie wir leben. Und das ist jetzt die Grundlage für all das, was ich jetzt über unseren Job und unser Studium sagen möchte. Was bedeutet das, wenn Gott wirklich so eingreifen kann in unser Leben, für die Art, wie wir arbeiten? Und Gott sei Dank wird diese Frage auch schon in der Bibel gestellt. Genau nach dieser Predigt von Johannes kommen Menschen zu ihm und das lese ich euch vor, was sie fragen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer 2 Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Was kann Arbeit verändern? Ein veränderter Mensch. Und damit ihr die ganze Wucht und auch letztlich die Radikalität dieser Menschen noch mal so ein bisschen nachempfinden könnt, möchte ich gern zu diesen 2 Berufsgruppen ein bisschen was erklären. Also das eine ist ja eine nicht näher definierte Volksmenge, aber es gibt 2 Berufsgruppen, die hier auftauchen. Und das ist so radikal, was da passiert oder so stark. Und ich möchte gern, dass ihr das nicht verpasst. Also, das sind einmal die Zolleinnehmer, sehr unbeliebte Menschen zur Zeit der Bibel und das hängt eben mit ihrem Job zusammen. Sie haben als in der Regel jüdische Menschen von der römischen Besatzungsmacht das Recht ersteigert, Zollgebühren einzutreiben, zu erheben. Und damit bekommen sie ein ganz legitimes Einkommen, müssen natürlich einen Teil an Provision als die Römer abgeben. Aber gleichzeitig ist da die Versuchung sehr groß, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Denn die Bürger können nichts dagegen tun. Die Zolleinnehmer haben die Besatzungsmacht auf ihrer Seite. Und solange die Römer ihr Geld kriegen, es ist völlig egal, welchen Preis die Zolleinnehmer verlangen. Sie können es richtig in die Höhe treiben. Das isoliert sie von ihren Landsleuten und je mehr sie isoliert werden, desto wichtiger werden natürlich Luxus und Geld. Und je mehr die normale Bevölkerung sieht, Moment mal, wir zahlen immer mehr und die schwimmen hier im Geld, so, desto mehr kommt der Hass und es ist ein Teufelskreis. Und dann sind da die Soldaten. Vermutlich sind in dem Kontext das jüdische Söldner, die für die Besatzungsmacht arbeiten. Ihnen gibt der Job auch eine Möglichkeit zur persönlichen Bereicherung. Sie erhalten zwar einen Sold, aber es ist damals auch üblich, dass man als Soldat falsche Anschuldigungen erhebt und sich dann bezahlen lässt, um diese Anschuldigungen wieder fallen zu lassen. Halt einfach, um so einen Nebenverdienst zu haben. Und jetzt ist das so krass, ich hoffe, ihr versteht jetzt, Johannes sagt zu diesen Menschen nicht, wechsel den Job. Er sagt ihnen nicht, hey, du bist Teil eines korrupten Systems. Er sagt ihnen nicht, verlass deinen Job, werde Pastor. Keine Ahnung, also, sorry. Immer schlecht, wenn ein Pastor, egal. Sagt ihnen nicht, aber mich hat das so gecatcht. Er sagt auch nicht, reformiert das System, sondern was wir in der Bibel stattdessen lesen ist, meidet die Sünden eures Berufs. Lebt aufgrund eures Glaubens anders in dem Beruf, in dem ihr steht. Manchmal verändert Gott, wo wir arbeiten, aber immer verändert Gott, wie wir arbeiten, wie wir studieren, wie wir lernen, wie wir statt beruflicher Veränderung eben Lebensveränderung. Und da möchte ich es jetzt ganz praktisch machen für dich und einmal fragen, was sind die typischen Versuchungen, Sünden deines Umfelds? Ich könnte das für den Pastorenberuf sagen. Wenn du mal an deine Klasse denkst, oder an deine Branche. Was machen doch alle? Das ist nicht unbedingt illegal, aber das macht man so. Und wie könnte der Glaube da einen Unterschied machen? Ich möchte es jetzt ganz praktisch werden lassen und ich habe zur Inspiration für euch einfach mal diese drei Menschengruppen genommen. Deswegen habe ich drei Punkte. Und die fangen alle mit G an. Ich hätte damals im Studium dafür eine sehr gute Note bekommen. Drei Punkte, die alle mit G anfangen, um euch zu zeigen, hey, so kann es jetzt praktisch werden, wenn wir verstehen, wenn Gott etwas in uns bewegt, heißt das nicht zwangsläufig, dass wir den Ort verlassen, wo wir sind. Kann es bedeuten, wie bei Johannes. Aber es verändert, es sollte doch verändern, wie wir unterwegs sind. Und das erste ist das G für Gerechtigkeit. Lukas 3,13. Er sagt zu den Zöllnern, verlangt nur so viel, wie ihr dürft. Gott ist gerecht. Und das ist der Bezugspunkt. Ne? Weil Gott gerecht ist, deshalb wollen wir ein Leben führen, das diese Gerechtigkeit widerspiegelt. Johannes fordert die unbeliebten Zöllner nicht auf, ihren Beruf aufzugeben. Er sagt ihnen auch nicht, winkt ab jetzt alle gebührenfrei durch, sondern die Bibel redet davon, ihr dürft verlangen, was angemessen ist. Faire Preise, fairer Lohn, faire Arbeit. Wie kann es bei dir aussehen? Für Gerechtigkeit engagieren. Ich habe so einen Artikel weitergeleitet bekommen und da hat ein Mitarbeiter von Facebook gesagt und die schlauesten Köpfe meiner Generation denken darüber nach, wie man die Leute am besten dazu bringt, auf Anzeigen zu klicken. Und ich dachte, hey, wie wäre das, wenn wir all unsere, hier sitzen so viele schlaue Menschen, so viele Leute, die wirklich was drauf haben, wie könnte man die Zeit, die Energie, die Kraft, die wir haben, für etwas Gutes einsetzen, uns für das, also es ist nicht schlimm, in der Werbebranche tätig zu sein, aber wie kannst du mehr draus machen? Wie kannst du mehr draus machen? Und ich möchte dich fragen, wo kannst du Einfluss für mehr Gerechtigkeit ausüben? Und ich möchte mal einfach Vorschläge für die kleine und die große Ebene machen. Ich meine, ist jetzt auch nichts Neues, aber auf der kleinen Ebene, wo kannst du nach und nach fair gehandelte Produkte kaufen, faire Preise für faire Arbeit? Auf der großen Ebene haben manche von uns Führungsverantwortung. Wo können wir beeinflussen, was eingekauft wird? Wo können wir vielleicht ein Bewusstsein schaffen, was es bedeutet, für mehr Gerechtigkeit unterwegs zu sein? Ich habe in dem Zusammenhang eine Story von einem Autohändler gelesen und in der Autobranche, logisch, geht es darum, möglichst viel teure Autos für viel Geld, Vollausstattung und so weiter zu verkaufen. Du versuchst Leuten Dinge zu erklären, was sie alles brauchen und so, denn du hast dieses Grundgehalt, das ist gar nicht so hoch, aber dann lebst du eben von der Provision, von den Boni, die du bekommst. Und dann wird er Christ und er bekommt aufgrund des Glaubens eine neue Perspektive für seine Arbeit. Er geht nicht raus aus dem Job, er bleibt drin und fragt sich, was bedeutet das denn jetzt für meine Arbeit? Und für ihn hat das bedeutet, ich möchte für jeden Kunden das passende Auto zu einem fairen Preis. Also nicht jeder braucht Ledersitze, nicht jeder braucht alles, aber was, ich will wirklich verstehen, was braucht denn mein Gegenüber und einen fairen Preis machen. Denn er hat auch festgestellt, es gibt bestimmte Menschengruppen, die können einfach nicht verhandeln, aufgrund von was auch immer. Und dann gibt es andere, wieder bestimmte Menschengruppen, die aufgrund von dem Job oder so, die können verhandeln und kriegen immer, obwohl sie es auch finanziell gar nicht brauchen, den besseren Deal. Und so hat er gesagt, okay, ich mache keine Verhandlung mehr, es gibt den Festpreis. Und ich will überlegen, welches Auto, was brauchen die wirklich? Und ich habe gedacht, hey, wäre es mal spannend für dich in deiner Branche zu überlegen, gibt es einen Aspekt, wo vielleicht Unbedarftheit von anderen ausgenutzt wird? Das ist nicht illegal, was ihr macht, aber es ist auch so ein bisschen so ein Trick, so ein, wie so ein Spiel. Und manche kommen mit diesem Spiel ganz gut zurecht und andere eben nicht. Ich springe zu Lukas 3, Vers 11. Das zweite G, das ist Großzügigkeit. Es geht zur Volksmenge und Johannes sagt ihnen, teilt eure Kleidung, teilt eure Nahrung. Wir sind eine Wissensgesellschaft. Wissen ist nicht nur eine Ressource, Wissen ist auch Macht, Wissen ist auch Geld. Im Wettstreit um die besten Noten, im Wettstreit um die besten Jobs ist der, der mehr weiß und mehr kann, klar im Vorteil. Und wieder, weil wir glauben, dass Gott großzügig ist und er uns großzügig versorgt, dürfen wir großzügig leben. Wenn Gott dir viel gegeben hat, dann kannst du viel abgeben, entgegen dem Trend. Warum? Weil wenn du wirklich glaubst, dass da, wo du all das herbekommen hast, das hast du ja nicht selber gemacht. Du hast ja nicht selber gemacht, dass du intelligent bist. Du hast ja nicht selber gemacht, dass du in Deutschland geboren wurdest. All das, was du bekommen hast, wenn der hat noch mehr. Und da, wo du abgibst, wird es keinen Mangel geben. Und ich möchte dich mal fragen, für welchen Menschen könnte dein Wissen zum Segen werden? Wer ist neu in deinem Umfeld und braucht Unterstützung? In welchen jungen Menschen kannst du dich mit deinem Wissen investieren? Und da möchte ich auch gerne die ältere Generation mal fragen, die vielleicht schon in Rente ist. Ihr habt ein Berufsleben hinter euch, ihr habt viel Know-how und jetzt haben wir hier eine Schülergeneration, die durch Corona echt einen hammerharten Einschnitt erlebt hat. Und da ich einen Lehrerhintergrund habe, weiß ich, dass es da viele kämpfen und sogar in den Ferien versuchen, das aufzuholen. Wie wäre es mit gratis Nachhilfe? Wie wäre es, wenn deine Großzügigkeit sich dazu ausdrückt, dass du sagst, hey, ich kann gut mit Zahlen oder mit dieser Fremdsprache oder so und ich biete das an, dass Leute, die, Nachhilfe ist teuer, ich habe das jahrelang nehmen müssen, ich gebe das weg, ich bin großzügig. Oder wen kannst du coachen und sagen, hey, ich bin jetzt seit ein paar Jahrzehnten verheiratet, kann dazu was sagen. Großzügigkeit und Gerechtigkeit. Und dann ein drittes, das dritte G ist Genügsamkeit. Lukas 3, Vers 14. Ist zu den Soldaten und er sagt ihnen, ihr habt einen Sold, seid zufrieden damit. Das Gegenteil von Genügsamkeit ist Gier. Wir sind Teil einer Gesellschaft, die immer noch mehr will, wo das Wirtschaftssystem genau damit arbeitet, dass es nie genug ist, dass immer noch mehr gebraucht wird. Und ich möchte jetzt unseren Blick beim dritten Punkt ein bisschen wegholen von dem Materiellen hin zu dem Ideellen und einfach mal fragen, wo bist du versucht, mehr von deinem Job zu wollen, als gesund ist? Und ich glaube, wir haben ja etliche Leute hier in helfenden Berufen. Da ist es auch stark ausgeprägt, wo wir mehr wollen. Vielleicht hast du auch deinen Job nicht nur wegen Geld, sondern wegen Status ausgewählt. Jemand hat mal scherzhaft über den Grabstein von Medizinern gesagt, als Mensch geboren, als Arzt gestorben. Das kann man sicherlich auch über Pastoren sagen. Zu viel Identität. Der Job wird zur Identität. Und ich bin überzeugt, diese Versuchung, dass das so wird, die begegnet uns immer da, wo wir uns besonders stark persönlich identifizieren, wo wir viel Arbeitszeit investieren, was für eine gute Sache ist, wo wir Verantwortung tragen oder auch Stress aushalten um der Sache willen. Und die Frage ist ja, wie kann denn der christliche Glaube da positive Auswirkungen haben? Ein christlicher Arzt hat mal was gesagt und ich glaube, das gilt ebenso für andere Berufe, auch im sozialen Bereich. Er sagt, In der ersten Phase deiner Karriere im medizinischen Bereich arbeitest du so ungeheuer viele Stunden, dass dein Gebetsleben einfach austrocknet. Das ist tödlich. Nur wenn dein Herz eine lebendige Beziehung zu Jesus aufrechterhält, kannst du in Christus statt in der Medizin deinen Selbstwert verankern und du wirst nicht verbittert, wenn du auch mit viel Undankbarkeit konfrontiert bist. Was kann Arbeit verändern? Ein veränderter Mensch. Und wie werden Menschen verändert? Durch das, was sie anbeten. Dieser Arzt drückt was aus, was wir auch in unserem Predigttext eigentlich zwei Verse weiterfinden. Ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber da ist dann die Rede von Gottes Geist. Und mit der Frage danach, wie wir Veränderung aktiv anstreben können, möchte ich jetzt schließen. Die Bibel ist sowohl sehr pessimistisch, was uns Menschen betrifft, als auch sehr optimistisch. Sie ist sehr pessimistisch, weil sie uns sagt, wir sind verloren. Also nicht die da oben sind schuld. Und politisch sind auch nicht die schuld, die links und rechts von dir sitzen, auch nicht in den Sitzreihen, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot und aus eigener Kraft können wir daran nichts ändern. Und gleichzeitig ist die Bibel total optimistisch, denn sie sagt, aber weil wir Gott wichtig sind, greift er ein und er gibt uns mit seinem Geist eine übernatürliche, externe Ressource, die niemals zu Ende geht. Und da möchte ich gar nicht viele Worte machen, sondern ich möchte es gern so machen in diesem Gottesdienst. Wenn du dich danach sehnst, Veränderungen zu erleben im Kontext von Arbeit oder sonst wo, dann möchte ich dir nach dem Abendmahl gerne ein Versprechen aus der Bibel vorlesen. Das finden wir auch im Lukas-Evangelium. Und danach, nach diesem Versprechen, werde ich für dich beten, dass du erlebst, wie dieses Versprechen in deinem Leben wahr wird. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann ist dieses Abendmahl ein Ausdruck von dem Gott der Liebe, der gekommen ist, der Interesse an unserem Leben hat. Und der größte Ausdruck dieser Liebe ist letztlich das Kreuz, dass Jesus dort gestorben, dass er auferstanden ist und dass er nun regiert und mit dir, durch dich, Arbeit, Umfeld, Hamburg verändern möchte. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, dann ist es immer eine Chance für einen Neuanfang. Wenn du sagst, ich habe diese Woche, wie du, Daniel, nicht das gelebt, was ich glaube, dann kannst du dieses Abendmahl total gut nutzen, um Dinge bei Gott auszuräumen. Gott ist ein vergebender Gott. Bring ihm dein Versagen. Du weißt, was es ist. Und danach lese ich die Passage aus dem Lukas-Evangelium. Das heißt dann in der Bibel, dass wo wir aus eigener Kraft nichts tun können, um Veränderung zu erleben, dass Gott das sieht und uns nicht hängen lässt. Und ich lese uns aus Lukas 11 etwas vor, das Jesus gesagt hat. Schließ doch die Augen und lass es dir so mit meiner Stimme von Jesus vorlesen. Und dann bete ich genau darum. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Und das möchte ich jetzt machen. Ich werde jetzt für euch beten, für uns. Dass der Geist der Veränderung wirkt an uns. Bleib einfach in dieser Haltung, dass du empfangen möchtest von dem, was Gott für dich hat. Und ich erzähle als Ermutigung so von mir, ich habe diese Woche so gerungen mit der Predigt und ich möchte, mein Wunsch ist immer, dass es irgendwie hilfreich ist, was ich hier erzähle. Ihr schenkt mir so viel Zeit. Hilfreich soll es sein und ich habe keinen Zugriff gefunden und dann waren wir morgens in einer dieser Gebetszeiten im Büro und jemand hat für eine Gemeinde oder irgendwas anderes und auf einmal war es, dass der Heilige Geist innerlich meinen Blick gelenkt hat auf etwas, was vor Jahren passiert ist, was in einem Studentenwohnheim passiert ist, was mir unheimlich unangenehm ist und es war nicht akustisch, es war nicht so, als dass Gott das so gesagt hat, aber es war, als ob er sagen würde, Daniel, ich sehe dein Ringen, ich lasse dich nicht hängen, hier ist was, was du teilen kannst. Es ist dir unangenehm, aber ich kann das nutzen. Ich hatte den Eindruck, das teilen zu wollen, was dir unangenehm ist, das kann Gott nutzen. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du Herzen jetzt anrührst. Heiliger Geist, wir glauben, dass du niemanden übersiehst. Herr, du siehst die Tränen und es heißt in deinem Wort, du kommst und wischst Tränen ab. Du bist der Tröster. Herr, tröste du, tröste du. Herr, du siehst diejenigen, die sich übersehen fühlen. Und ich möchte dich bitten, dass du ein neues Gespür für deine Gegenwart schenkst. Ich bitte dich darum, dass sie wissen, die Augen des Vaters sehen auf mich. Den Eindruck, manche von euch, ihr lebt auch so in diesem Alltagstrott in eurem Job. Das ist so, das ist nicht schlecht, das ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du Türen öffnest für diese Menschen, die in einem Alltagstrott stehen und der Job ist nicht schlecht, der ist auch nicht böse, aber da könnte doch noch mehr Reich Gottes sein. Und ich bete jetzt für diejenigen, für die du das hast, zeig ihnen es. Öffne du Möglichkeiten, öffne du Türen. Schenk du ein Verlangen. Bleib bitte in dieser Haltung des Gott, ich möchte was von dir empfangen. Wir haben es gelesen, wer bittet, dem wird gegeben. Und wenn wir jetzt das erste Lied singen, vielleicht ist es auch ein Lied, das du dir singen lassen möchtest, dieses Eintauchen. Ja, ich glaube, Gott ist hier und er möchte dich beschenken. Versuch mal, diesem Impuls zu widerstehen, im ersten Song was machen zu müssen, sondern sei in so einer Empfangshaltung. Heiliger Geist, komm du und dien du deiner Gemeinde.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.